nicht so stören, wie, ihr erinnert euch beim letzten Mal, Zephania, der war richtig heftig. Das war richtig FSK 18, Hardcore. Haggai ist nicht ganz so. Also heute wird es etwas gemütlicher, etwas ruhiger. Es geht heute um den Tempel in Jerusalem. Haggai spielt viel später in der Zeit als die anderen Propheten, die alle vorm Exil sind, die alle teilweise noch vor den Assyrern sind. Und genau, jetzt bräuchte ich mal hier genau ein wunderschönes Bild. Ich habe kein schöneres gefunden vom salomonischen Tempel meine ich. Das ist der Tempel, wie Salomo ihn gebaut hat und wurde dann natürlich über die Zeit schöner gemacht, größer gemacht. Es gibt leider nur so vage Andeutungen, wie er ausgesehen haben könnte oder so Modelle. Das ist eines davon. Das ist ein Prachtbau damals gewesen. Unglaublich. Der salomonische König war gigantisch. Und im 7. Jahrhundert vor Christus wurde dieser Tempel zum zentralen Heiligtum der Juden. Die Idee vom Tempel war nicht nur irgendwie eine Anbetungsstätte zu haben. Im Sinne von, man geht dahin, man betet Gott an, man bringt irgendwelche Rauchopfer oder sonstige Opfer, sondern die Idee vom Tempel war, dass Gott gesagt hat, ich will mitten unter euch wohnen. Also ich will wirklich eine Wohnung haben und zwar nicht irgendwo über den Wolken schweben, sondern ich will unter euch sein. Ich will bei euch sein. Und das ist mal ganz besonders, weil es gibt sonst keine Götter, zumindest keine, von denen ich jemals gelesen habe, die diese Idee hatten. Wir möchten unter euch. Ich will unter dir wohnen. Ich will da sein. Wirkliche Gemeinschaft. Echtes Miteinander. Der Tempel war kein sakraler Funktionsbau, sondern wirklich eine Wohnung Gottes auf dem Zion. Ganz besonders für die Juden oder für alle Religionen. Jetzt kam es aber dazu, dass dieser Tempel zerstört wird, 586 vor Christus durch die Neubabylonier. Und da hat es angefangen, die große Verschleppung. Also es wurden Menschen mitgenommen nach Babylon oder in andere große Städte dieses Riesenreiches. Die Oberschicht vor allem und auch sonstige nützliche Berufsgruppen, vor allem Handwerker, kann man immer brauchen, ne? Gerade in der heutigen Zeit. Aber Handwerker waren schon immer sehr nützlich. Und diese Menschen, die dort im Exil gelebt haben, denen ging es jetzt nicht so schlecht. Die waren nicht so wie in der Gefangenschaft in Ägypten, dass sie da geknechtet worden sind. Die haben da ihre Häuser gebaut, die haben sich irgendwie in Siedlungen ganz gut eingerichtet und hatten, haben da versucht, einfach ihr Leben zu gestalten, auch ihren Glauben zu bewahren, ihre Identität als Volk Gottes zu bewahren. Und in dieser Zeit babylonisches Exil sind unheimlich viele Schriften entstanden. Das war eine kreative Zeit, da hat man an der Bibel geschrieben. Viele Schriften, die wir heute lesen, die sind in dieser Zeit entstanden. So, im Haggai-Buch sind wir aber jetzt nochmal ein Schrittchen weiter in der Geschichte, nämlich der Perserkönig Kyros II., der hat das Neubabylonische Reich zerschlagen, hat sich das alles unter den Nagel gerissen. Und dann wurde den Juden erlaubt, ins eigene Land wieder zurückzukehren. Den Juden wurde sogar erlaubt, im sogenannten Kyros-Edikt 538 vor Christus, dass sie ihren Tempel, ihre zentrale Glaubensstätte wieder aufbauen dürfen in Jerusalem. Und in dieser Zeit sind einige Ströme von Rückkehrern dann nach Jerusalem zurückgekommen, haben sich dann niedergelassen, haben da sich Häuser gebaut, war eine spannende Zeit. Es waren ja Leute in Jerusalem, die da gewohnt haben und dann kommen auf einmal viele Siedler, die dann da Platz brauchen und sich Platz nehmen. Und da gab es bestimmt einige Konflikte und ähnliche Dinge. Aber in dieser Zeit spielt das Buch oder in dieser Zeit redet Haggai, der Prophet. Das Buch Haggai lässt sich genau auf das Jahr 520 vor Christus datieren. Es lässt sich, die Prophetien, die Weissagungen von Haggai lassen sich genau auf drei Daten datieren. Das eine ist der 29. August 520. Das ist der erste Spruch Gottes, der da reinkommt. Zweite ist am 17. Oktober 520 und 3. und 4. kommen dann am 18. Dezember. Also es sind nur wenige Wochen. Also so genau datieren kann man in der Bibel kaum irgendwas. Das ist das Faszinierende bei Haggai. Und Haggai ist auch genau adressiert. Jetzt kannst du noch mal eins weiterklicken. Wir lesen mal im Vers 1. Es war im zweiten Regierungsjahr von König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats. Da kam das Wort des Herrn zu Zerubabel und Jeschua. Das sind die beiden, die in diesem Buch angesprochen werden. Um die geht's. Zerubabel, der Sohn des Shealtiels. Er war Statthalter in Juda, also von den Persern beauftragter Statthalter, hatte aber davidische Wurzeln. Und Jeschua, der Sohn des Jozadak, war Hohepriester. Er war der Prophet, es war der Prophet Haggai, der beiden das Wort mitteilte. Also ganz konkreter geht's überhaupt gar nicht. Also, und es ist in diese Zeit der Spannungen, der Schwierigkeiten. Vielleicht noch mal kurz ein Wort weiter. 515 war der Bau des Tempels abgeschlossen, also von dem jetzt gleich im Haggai-Buch die Rede sein wird. Allerdings war der Tempel viel kleiner und mickriger, als die Leute sich das vorgestellt haben. Vorher salomonischer Tempel, Wahnsinn, wird zusammen. Und danach wird er halt einfach klein wieder aufgebaut, halt die Grundzüge, so das, der Kern, die Mitte wird wieder aufgebaut. Und dieser zweite Tempel, der da entsteht, der zweite kleine Tempel, der wurde dann im Laufe der Zeit nochmal weiter ausgebaut. Herodes hat es dann völlig übertrieben, der hat dann der Erde aufgeschüttet, hat einen riesen Tempelberg draus gemacht und hat dann, ne, aber eigentlich war das nicht der herodianische Tempel, sondern der zweite Tempel ist schon viel früher entstanden in dieser Zeit. Herodes hat es nur weitergebaut. Was heute noch übrig ist vom Tempel, das können wir vielleicht auch sehen. Ah genau, das ist jetzt der herodianische Tempel, den wir hier sehen. Auch gigantisch, was da entstanden ist. Und ein Stück weiter noch, was heute noch steht vom Tempel, ist diese Mauer, die Klagemauer, sehr bekannt. Die Römer haben den Tempel zerstört, seitdem ist er nicht wieder aufgebaut worden. Jetzt gehen wir mal in das Buch Haggai rein. Und zwar geht es heute um einen Richtungswechsel. Und zwar ist zunächst mal der Vorwurf von Haggai an die Menschen, die dort in Jerusalem jetzt wohnen, also alle, die da vorher gewohnt haben und die jetzt heimgekehrt sind. Wie könnt ihr in euren reich verzierten Häusern wohnen, während der Tempel noch in Trümmern liegt? Naja, das ist ja mal ein Vorwurf. Die machen sich alle ihre Häuser schön, basteln, reich verziert, dann machen sie es richtig schön für ihre Familien, dass sie da wohnen können. Und der Tempel liegt brach. Das ist ja mal ein fieser Vorwurf. Da kann man ja ganz schnell eine Verbindungslinie ziehen und sagen, ja, ihr kümmert euch um euer Privatleben, dass euch gut geht, dass im Job alles passt, um eure Häuser, um eure Familien. Aber Gott, den vernachlässigt ihr. Aber die Gemeinde, ne? Zeigefinger, die Gemeinde, da müsst ihr euch auch investieren, das ist wichtig. Diese Verbindungslinie, die könnte man jetzt ganz schnell ziehen, da wären wir schnell fertig mit dem Buch Haggai. Aber so einfach ist es nicht, auch in unserem Leben nicht. Uns ist schon vieles wichtig, wir müssen uns um vieles kümmern. Und ja, manchmal gehen auch Dinge unter und manchmal die ganz wichtigen Dinge gehen unter. Aber was sind eigentlich die ganz wichtigen Dinge? Ich glaube, Haggai kennt dieses Spannungsfeld. Und was macht Haggai? Er sagt jetzt nicht so, Leute, wir machen es ganz einfach, wir bauen den Tempel wieder auf und setzen hier wieder die Prioritäten. In Jerusalem, in der Mitte, auf dem Zion, ist dieser Tempel und dann wissen wir wieder, was das Zentrum unseres Lebens ist, unseres jüdischen Glaubens. Und das macht Haggai aber nicht, beziehungsweise Gott macht es nicht, nochmal einen weiter, sondern er macht was anderes. Jetzt aber spricht der Herr Zebaoth, überlegt doch einmal, wie es euch geht. Oder, hier anders übersetzt, richtet euer Herz darauf, wie es euch geht. Also nicht gleich in die Aktion wieder gehen und machen und tun, das machen wir so gerne, sondern spür doch mal in dich rein. Guck doch mal, was ist in deinem Herzen drin, in eurem Herzen. Schau mal, was du da findest. Und beim Herzen geht es nicht nur ums Gefühl. Schau mal, was du fühlst, ob du dich gut fühlst, nicht so gut fühlst, sondern mein Herz oder das Herz in der Bibel ist immer die Mitte meines Denkens. Da geht es auch um eine Analyse. Ne? Richte deine Gedanken mal auf dein Herz. Was ist denn da drin? Was denke ich? Was fühle ich? Auch wichtig. Aber auch, was will ich? Das Herz ist das Zentrum von meinem Denken, von meinem Wollen. Wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Also mal hier runterkommen. Erstmal runterkommen, richte mal deinen Blick auf dein Herz. Und hier geht es auch nicht darum, du allein mach das, sondern ihr als ganzes Volk richtet euer Herz auf das, was da drinnen ist. Genau, kannst mal eins weiterklicken. Denn was passiert, wenn ich auf mein Herz blicke? Dann sehe ich Fakten, dann sehe ich Wahrheit. Wenn ich mich mal damit beschäftige, ich kenne das alle, wenn ich zum Beispiel mit jemandem mal drüber spreche und der fragt, was ist bei dir eigentlich? Und ich fange das Reden an und der mir vielleicht sagt, ah, das ist bei dir interessant. Weißt du, was ich höre? Und auf einmal spiegelt der mir das, was bei mir ist und ich kriege eine neue Sichtweise. Oder ich finde raus, was eigentlich ist und danach habe ich viel mehr Klarheit. Ich habe viel mehr die Fakten vor Augen, das, was wirklich ist. Oft haben wir ja unsere Bewertungen, unsere Narrative, wie wir Dinge sehen oder bewerten. Manchmal gehen wir einfach drüber. Wir bügeln drüber und machen einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Richte mal deinen Blick drauf, was ist denn da? Unterhaltet euch mal darüber, was ist los? Das Zweite, was passiert, ist, dass wir Befreiung erleben. Das ist so befreiend und zum Aufatmen, wenn ich verstehe, das ist gerade los. Das ist gerade da drinnen. Das ist gerade das, was mich quält oder was mir Probleme macht. Wenn ich entdecke, ein Weiter-so ist keine Option. Genau, und das Dritte ist Trost finden. Weil ich spüre, ich werde verstanden. Ich bin auf einmal verstanden. Wir sind verstanden. Und auch das kennen wir, wenn wir mit Seelsorgern unterwegs sind oder mit Menschen, die uns begleiten, mit Freunden, die mir was Gutes zusprechen und ich merke danach, oh, das war gut. Das tröstet ganz tief da drinnen. Das ist die Idee von Gott. An dieses Volk, an diese Menschen, nicht einfach, hey Leute, Tempel aufbauen, los geht's, Steine suchen und nicht lange fackeln, sondern erstmal Faktencheck. Analyse, wo stehen wir, was ist los, was brauchen wir? Und in diesem Miteinander sehen wir viel besser, als wenn wir nur alleine sehen. Und die Menschen damals, die haben das gemacht, diesen Faktencheck. Ich wäre gern dabei gewesen, wird uns nicht berichtet, wie sie es gemacht haben. Aber es wird uns berichtet, dass sie zu dem Ergebnis kommen, eigentlich fehlt uns was. Eigentlich fehlt uns Gott. Eigentlich reicht uns das nicht, wenn wir alle unsere Häuschen haben und alles ist gut. Und da ist eigentlich ein Gott, der unsere Mitte sein will, unser Zentrum. Und der es aber im Moment nicht ist. Der lebendige Gott will hier wohnen. Und wir sagen, ja, erstmal machen wir unser eigenes Ding. Sie erkennen ganz tief, dass jetzt die Zeit ist für einen Umbruch, für was Neues. Jesus sagt, kannst du weiterklicken. Die Menschen erkennen auch, dass es dann Zusammenhang gibt zwischen dem, wie es ihnen geht und zwischen dem, dass Gott nicht da ist. Zerubabel, Joshua und das übrige Volk hörten auf die Stimme des Herrn ihres Gottes. Zerubabel war der Sohn des Shealtiel und der Hohepriester Jeschua war der Sohn des Jozadak. Sie hörten auf die Worte des Propheten Haggai, den der Herr ihr Gott geschickt hatte. Das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sagte Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch. Nächste Folie. So begeisterte der Herr Zerubabel, Jeschua und das übrige Volk für den Tempelbau. Also Gott sagt, ich bin da. Ihr könnt anfangen. Zerubabel war der Sohn Shealtiels und Statthalter in Juda. Jeschua war der Sohn Jozadaks und der Hohepriester. Sie kamen zusammen und machten sich an die Arbeit am Haus ihres Gottes, des Herrn Zebaoth. Das war am 24. Tag des 6. Monats im 2. Regierungsjahr des Königs Darius. Gott sagt ihnen, so ähnlich wie Jesus uns das heute sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Nicht einfach weiter so, sondern wo kann eine Veränderung da sein, ein neues Denken? Und es geht aber nur, wenn wir uns unserem Herzen stellen und wenn wir diese Frage zulassen. Wie geht es uns? Was sagt unser Herz? Und dann beschreibt Haggai, was passieren wird, wenn man an den Tempel wieder neu rangeht. Und er beschreibt es wie so aufblühen. Wie als ob was Neues wie in der Wüste und es blüht was Neues, Schönes auf. In Haggai Vers 2, die Verse 4 und 5 steht, doch nun sei stark, Zerubabel. Ausspruch des Herrn Zebaoth. Sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak und Hohepriester. Sei stark, Volk des Landes. Ausspruch des Herrn. Macht euch an die Arbeit, denn ich bin mit euch. Ausspruch des Herrn Zebaoth. Das habe ich euch beim Auszug aus Ägypten versprochen. Mein Geist bleibt bei euch, fürchtet euch nicht. Ganz konkrete Worte werden an ganz konkrete Menschen gerichtet. Und es ist ganz klar, das ist nicht irgendein Satz, sondern Ausspruch des Herrn. Gott spricht zu dir, Zerubabel. Gott spricht zu dir, Joshua. Moment, nochmal zurück. Danke. Und hier ist diese, denn ich bin mit euch, diese Zusage da. Ich in meiner ganzen Lebenskraft bin mit euch. Da kann was Neues aufblühen, wo Gott mit seiner Lebenskraft, mit seiner Fülle, da ist, in der Mitte wohnt. Deswegen macht euch an die Arbeit. Ich bin mit euch. Die Leute mussten damals erstmal hören, ich bin euer Gott und ich bin mit euch. Bevor sie verstanden haben, ja, dann können wir ja auch den Tempel wieder aufbauen. Dann macht es ja auch Sinn. Wenn Gott sagt, ich will unter euch wohnen, dann macht es Sinn, den Tempel aufzubauen. Die Menschen mussten das hören. Geht uns ja auch manchmal so, wir müssen es hören. In all unseren Fragen und Zweifeln. So, jetzt in Haggai Kapitel 2, Vers 9 steht, die Herrlichkeit des neuen Tempels wird größer sein, als es die Herrlichkeit des ersten war. Das sagt der Herr Zebaoth. An diesem Ort werde ich Frieden schenken. So lautet der Ausspruch des Herrn Zebaoth. Die Grundsteinlegung verheißt Gottes Segen. Das ist jetzt ganz interessant, weil ich habe gerade erzählt, dass der Tempel, als er da wieder aufgebaut worden ist, war viel mickriger als das, was vorher da war. Viel kleiner. Und es steht hier, die Herrlichkeit des neuen Tempels wird größer sein. Gott sagt, lass es mal meine Sorge sein. Was mit diesem Tempel passiert, wie groß oder klein der zu sein hat. Aber ich, mit meiner Herrlichkeit, werde da in diesem Tempel wohnen. Ich mit meinem Frieden, mit dem Shalom, werde da sein. Und das wird den Tempel herrlich machen. Und nicht, dass ihr schön und groß gebaut habt. Nicht euer Menschliches, das ist nicht entscheidend. Sondern, dass ich da bin, dass ich darin wohne. Und dann kann was Neues aufblühen. Der Shalom, der Friede, der das Volk neu prägt, der Jerusalem prägt, der den Zion prägt. Ein Friede, der eine Kraft hat, der ausgeht. Ohne Zwang, ohne Druck. Ein Friede voller Liebe. Ein Friede, der Gottes Wesen widerspiegelt. Shalom heißt, dass alles wieder in Platz, an seine Stelle kommt, wo es hingehört. Haggai ist ein besonderer Störenfriede. Er stört die Menschen in seiner Ruhe, aber er bringt sie wieder auf das Wesentliche, auf das Eigentliche. So brauchen wir manchmal auch solche Störenfriede, die uns zeigen, du hast deinen Frieden verloren. Da ist was verloren gegangen. Such wieder neu. guck wieder neu ins Herz. Was brauchst du? Was ist denn da drin in deinem Herzen? Und letztens in Kapitel 2, 18, 19, achtet von heute an auf das, was geschehen wird. Heute, am 24. Tag des 9. Monats, wurde das Fundament für den Tempel des Herrn gelegt. Achtet nun darauf. Ist jetzt Getreide in der Vorratskammer? Tragen Weinstock und Feigenbaum, Granatapfelbaum und Olivenbaum jetzt Früchte? Ja, von heute an spende ich Segen. Das ist ein interessanter Zusammenhang, der mir etwas fremd ist. Sagen, wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wenn Gott wieder da wohnen kann, dann blüht wieder das Land auf. Das sagt der Haggai zu dem Volk, merkt ihr nicht, dass es trocken ist, dass wenig Wasser ist, dass wenig wächst, dass es irgendwie dürr ist auf euren Feldern? Und genauso ist es auch dürr in euren Herzen. Aber wenn ich wieder komme, dann achtet darauf, was passiert, dass auf einmal wieder was sprießt auf den Feldern, dass es wieder wächst. Haggai ist herausfordernd für uns, wenn wir das so lesen. Gerade solche Stellen, die sagen, ja, da ist ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was du tust oder welchen Stellenwert Gott in deinem Leben hat und zwischen dem, was in deinem Leben passiert. Aber wir kennen das auch, dass Segen man in seinem Leben an mancher Stelle fließt und an mancher Stelle vielleicht nicht fließt. Und vielleicht ist manchmal so ein Zusammenhang da, der uns etwas fremd ist. Am Ende wage ich noch eine kleine Brücke zu schlagen ins Heute. Wir haben ja heute keinen Tempel mehr, also weder auf dem Jerusalemer Tempelberg ist noch ein Tempel zu finden, noch ist unsere Gemeinde ja ein Tempel, ist jetzt nicht die Wohnung Gottes. Wie gehen wir da mit so einem Text um? Was hat der vielleicht uns zu sagen? Spricht der noch in unsere Zeit? Der Tempel ist zerstört in Jerusalem, aber Jesus hat neue Tempel aufgerichtet und hier unter uns sitzen lauter kleine Tempel, lauter Kinder Gottes. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Schön. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind die Menschen, durch die Gott in dieser Welt leben will, weil er in uns wohnt. Und dann spricht Jesus noch davon, damals, dass der Tempelberg, also der Tempel, kaputt gemacht wird, zerstört wird und in 3 Tagen wieder aufgebaut wird, sagt er zu seinen Jüngern. Die haben bestimmt alle gedacht, der Mann ist verrückt, was redet er? Und dann steht da, er redet aber von dem Tempel seines Leibes. Der Auferstandene ist mitten unter uns. Das ist der Tempel, den wir heute haben, dass der Auferstandene leibhaftig unter uns wohnt. Wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, ist er in unserer Mitte. Das ist das Wunder, das ist das Besondere. Der Auferstandene ist hier. Und ich möchte euch einladen, am Ende dieser Predigt aufzustehen. Und wenn ihr mögt, mit mir dieses Gebet zu beten, ein Gebet, wo es darum geht, Jesus, sei du unsere Mitte. Sei du unter uns. Sei du der, der unsere Gemeinschaft, unser Miteinander trägt und hält. Ich lade euch ein, aufzustehen. Was auch immer 2 von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Jesus, du willst die Mitte sein. Du willst wohnen. Und ich bin so oft nicht zu Hause. Du willst Frieden in mein Herz bringen und ich bin oft unter Zeitdruck und Erwartungsdruck. Du sprichst Worte des Lebens und ich höre sie nicht. Herr, heile du mein Herz. Rücke mein Herz zurecht. Segne mein Herz, auf dass es Heilung finde. Du bist die Lebenskraft, die durch Entlastung neues Leben schafft. Du bist der Begründer, die Mitte deiner Kirche. Lass uns den anderen durch dich hindurch erkennen. Lass uns dich Mitte sein. So erbarm du dich, sei gnädig und gerecht. Amen.